Radio Superfly im Gespräch.
Vom Wiener Underground bis zur ausverkauften Hallen hat sich Bibica in den vergangenen Jahren zu einer der spannendsten Stimmen der heimischen Musiklandschaft entwickelt. Mit dem neuen Album Rock'n'Roll Star spielt er bewusst mit großen Mythen, mit Glamour, Gitarren und der Frage, was ein Rockstar im Jahr 2026 eigentlich noch sein kann. Über Pop als Inszenierung, die Lust am Risiko und darüber, warum Rock'n'Roll vielleicht mehr Haltung als Genre ist heutzutage, sprechen wir jetzt mit Bibica. Hallo und willkommen.
Hallihallo, grüß Gott.
Freut mich sehr, dass du gekommen bist.
Ja, mich auch.
Wir sind hier im 7. Bezirk, weit hast du es nicht, ne?
Na, weit habe ich es nicht. Einmal über die Straßengrenze drüber, einmal über die Mahü.
Über die Bezirksgrenze.
Da. Ja, genau, Bezirksgrenze.
Wenn man deine Biografie durchliest, ich finde, dann könnte es klassischer nicht sein, wenn es um die Anfänge geht. Erstmal etwas, ich mache jetzt Gänsefüßchen, Sicheres machen, ja, bevor man seiner eigentlichen Bestimmung folgt. Erinnerst du dich an den Moment, in dem dir klar geworden ist, Musik ist wirklich mehr als ein Hobby, ich will das wirklich machen, und gab es da einen Konflikt daheim?
Ich muss kurz überlegen. Da gab es auf jeden Fall einen Konflikt. Also mein Papa war anfangs nicht so überzeugt, muss ich sagen, weil ich war halt zu Hause im Zimmer am Kiffen und Beats produzieren selbst, Hip-Hop-Beats. Und da war das ja noch nicht, da wusste ja man noch nicht so, was jetzt passieren kann oder halt nicht. Und es gab für mich keinen Plan B irgendwie. Also so, ich habe irgendwie kurz studiert, aber ich habe meinem Papa dann gesagt so, also ich bin mir sicher, dass etwas aufgehen wird, wenn ich es 100% machen will und dahinter stehe, und ich habe keine Ahnung was außer das. Deswegen muss ich jetzt das machen, weil bei den anderen Sachen bin ich nicht so tatendrängig, habe ich nicht so denselben Tatendrang und dasselbe Feuer, und deswegen, ja, also ich glaube, man kann alles eigentlich machen, wenn man es will.
Ja.
Wenn man es unbedingt machen will und sehr viel Energie da reinsteckt, dann ist schon viel möglich.
Ich habe die Frage deswegen gestellt, weil wir auch wahnsinnig viele junge Hörerinnen und Hörer haben, die sich vielleicht auch gerade die Frage stellen, was soll ich eigentlich machen?
Ja.
Oder vielleicht von außen so ein bisschen irgendwo in eine Richtung gelenkt werden und das gar nicht wollen. Was auch in deiner Biografie zu entnehmen ist, du bist mit, wie so viele, mit Hip-Hop zu Beginn, glaube ich, sozialisiert worden. Was hat dich aber besonders an dieser Kultur, wohlwissend, dass wir hier nicht im Ghetto leben, was hat dich da ursprünglich so begeistert oder auch mitgerissen vielleicht?
Ich glaube eher so diese Attitüde, ich finde so Hip-Hop ist irgendwie so das, von der Attitüde her, das Rock'n'Roll von heute, und einfach so dieses Just do it, einfach machen, wir gehen raus auf die Straße, filmen, wir recorden irgendwie im Keller mit 2 Euro Mikrofonen und machen es einfach.
Ja.
Und einfach dieser Just do it, self-made Gedanke, diese Energie einfach hat mich da einfach sehr, sehr mitgenommen und halt irgendwie war für mich irgendwie spannender als jetzt so normal Pop-Industrie. Man geht zu einem Label und schreibt ein Album mit 10.000 Leuten und so. Einfach so dieses aus dem Kinderzimmer in die Charts, dieser Gedanke. Vom Tellerwischer zum Millionär.
Do-it-yourself ist heutzutage eigentlich, kann man sagen, en vogue. Oder nicht nur heutzutage, ist eigentlich schon seit vielen Jahren.
Ja, schon seit vielen Jahren.
Bedroom-Pop.
Bedroom-Pop. Nein, das habe ich nicht gemacht. Aber das ist so dasselbe Hintergedanke. Das ist ja auch einfach so zu Hause mit 100 Euro Equipment, irgendwas. Einfach so aus dem. Und das hat irgendwie was Rohes, was Geiles, was den Leuten auch gefällt. Ich meine, ich mache jetzt auch gescheite Produktionen und so.
Ja.
Aber es ist mehr die Attitüde einfach, die mir das ja getaugt hat am Anfang. Ja.
Ich meine, wir leben in einer Zeit, wo, glaube ich, viel mehr möglich ist. Also ich weiß nicht, wenn man jetzt die Anfänge von Popmusik, wenn man zurück in die 60er und dann 70er und die Heydays in den 80ern, nur eine Idee reicht ja da nicht. Heutzutage ist es aber so, wenn du eine coole Idee hast, kannst du das trotzdem umsetzen und du schaffst es, wenn du vielleicht auch die richtigen Parameter nutzt, die es heutzutage gibt, um dich bekannt zu machen.
Ja, also die Idee ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Wichtiger als jetzt auch noch die gute Kamera oder Soundqualität. Es geht einfach, glaube ich, immer, vor allem in diesem überfrachteten Internet heutzutage, wo echt jeder was hochladen kann, eigentlich immer mehr um eine herausstechende Idee, um irgendwie halt durchzudringen auch. Ich glaube, früher war es schwieriger halt, an die richtigen Leute zu kommen, und das wurde halt von diesen Radios oder Labels halt so gegatekept, und dann dann, wenn du dann da drin warst, dann konntest du vielleicht relativ leicht irgendwie was reißen und heute musst du halt selber dich irgendwie, also jeder kann was reißen, man muss nicht warten, dass irgendwer dich irgendwie aussucht, aber es braucht halt, glaube ich, nochmal mehr dann so eine Vision oder irgendein Farbkonzept oder irgendwas, was dich halt dann an die Person erinnert. Ja.
Es gab früher auch so Straßenmusiker, die entdeckt wurden und irgendwann habe ich einen getroffen und gesagt, ich habe mich selber entdeckt. Ich bin einfach selber von der Straße dann weg und habe was ausprobiert. Gut, wir gleiten aber ein bisschen ab, das wollen wir nicht. Gab es damals irgendwann einmal so einen Moment, gab es irgendeinen Song oder auch ein Album, wo du gesagt hast, hey bitte, ich möchte genauso sein.
So welcher Zeitraum? So 0 bis 10 und 10 bis 20?
Teenager, wo man sich entscheiden muss, wer man ist. Boah, also noch nicht das kindliche, ich habe nichts zu verlieren, sondern vielleicht schon so die Phase, vielleicht habe ich doch was zu verlieren.
Ja, also wenn man jetzt, also für mich war immer Red Hot Chili Peppers ganz geil, so Californication und ich habe ganz viel so, oder Smashing Pumpkins, aber was mich dann halt wirklich zum Rap so, ich habe immer so Rockmusik gehört und so grunge Mucke eigentlich, aber was mich dann so zum Selbstmusikmachen gebracht hat, war tatsächlich Crow mit 12, 13, so dieser King of Rap, diese Veränderung da irgendwie im Deutschrap. Das hat mich halt komplett gecatcht, so als Kind. Und dadurch habe ich dann die Gitarre eigentlich wieder auf die Seite gelegt und begonnen so zu rappen und Beats zu bauen und mir das beizubringen. Und es ist lustig, weil ich komme vom Gitarrenspielen und Musik machen hin zu Hip-Hop, weil ich das dann irgendwie als Teenager uncool fand, diese Akustik-Singer-Songwriter, so war nicht so leibend. Und dann halt wieder jetzt zurückgefunden vor vier Jahren eigentlich, dass man wieder Bandmusik macht. Dann bin ich so aus der Pubertät rausgekommen. Ich finde, Rap ist sehr pubertär auch. Also so, es ist so. Also die Lyrics und alles, worum es da geht, hat mich dann irgendwann. Dann wollte ich wieder hin zu normalen großen Songs schreiben. Ja.
Bei Red Hot Chili Peppers hast du ja aber sowieso einen wahnsinnigen Melting Pot verschiedener Stile. Ne? Das ist ja komplett. Also man hat die oft gar nicht eingrenzen können, was ja auch nicht sein muss, was ja auch bei dir der Fall ist. Ja. Aber du hast auch Crow erwähnt, was mich da interessieren würde. Ich mag Crow auch. Ich finde, er macht auch wahnsinnig gute Musik und er hat manchmal einfache, aber so unglaublich mitreißende Texte. Yeah. Aber dann hast du da diese Maske. Was hat dich am Anfang am meisten begeistert bei diesem Artist?
Das ist Mysterium. Ich glaube, die Lockerheit, diese Leichtigkeit, die der hatte, die Stimme und so dieses Kindliche halt als Kind. Ich fand das so cool. Die Leichtigkeit und der kann auch einfach extrem gut flowen und rappen und so, ist wirklich crazy. Und halt wirklich, ich glaube, das ist bei dem, der hat so eine besondere Stimme, die fährt so perfekt in den Kompressor und in den EQ. Es gibt so Stimmen, die muss man gar nicht mehr bearbeiten. Ich glaube, der hat so eine. Der beginnt irgendwie zu singen und es ist einfach von dem Frequenzbereich einfach extrem geil. Ja.
Wir springen ein bisschen ins Hier und Jetzt. Was mir auffällt, deine Songs, wenn man sich durchhört, die wirken manchmal so wie eine Mischung aus ein bisschen Selbstinszenierung, aber auch wieder Selbstzerlegung, vielleicht auch so ein bisschen, weil du auch Grunge angesprochen hast, so okay, ich schaue jetzt mal, was passiert. wie viel Bibiza ist in deiner Musik oder auch in dieser Rolle und wie viel Franz kommt da manchmal durch?
Das ist nur Franz eigentlich. Bibiza ist nur der Name, also so, es ist alles. Also okay, das ist eine spannende Frage. Wahrscheinlich bei den persönlicheren Songs, die halt vom Leben sind und von meinem privateren Leben, dann ist halt 100% Franz. Und wenn ich jetzt so Songs mache wie Soda Zitronen oder so, das ist halt einfach nur dumm. So, ja. Also so,
naja, aber dumm auch mit Gänsefüßchen.
Natürlich. Das macht dann einfach Spaß im Studio und dann denkt man sich, das ist einfach lustig so und die Leute haben eine Freude und es ist Sommer in Wien und dann trinken sie ein Soda Zitronen und dann ist es irgendwie ein bisschen sowas Konstruierteres, unter Anführungszeichen, wo man dann halt einfach Spaß hat, das zu machen und dann schlüpft man wahrscheinlich noch mehr in so eine extrovertierte Version von Franz oder so. Dann kommt es nicht so ganz von der Person Franz Bibiza, sondern wird es halt also ein Produkt eher so. Ja, genau.
Genießt du das, dass du hier Möglichkeiten hast zu sagen, hey, jetzt.
Ja, das ist super. Also so, das passiert auch ganz von selbst. Es sind sehr viele Gedanken hinter allem, was ich irgendwie mache. Und das, aber es ist in so einem Rahmen. Man macht sich irgendwie viele Gedanken und dann hat man aber so einen Rahmen erschaffen und dann funktioniert das alles sehr locker. Also es kommt dann schon sehr, sehr, sehr easy von der Hand auch. Ja.
Und Soda Zitronen, eine Nebenbemerkung, das absolute Lieblingsgetränk meiner Frau.
Ja.
Und hier ein Aufruf an alle Gastronomen da draußen, bitte immer frische Zitronen.
Ja, bitte, ja. Nicht dieses Safteln.
Nein, bitte nicht.
Bitte nicht. Ja. Das ist auch echt nicht so schwer. Ja.
Das ist nicht, und das ist auch nicht so teuer.
Ja, ja. Aber das ist ein gravierender Unterschied auch.
Das sind Quantensprünge zwischen
und den. Und es ist auch so schlimm, was im Supermarkt, also es ist noch nicht gelungen, finde ich. Es ist wahrscheinlich auch schwer wegen dieser Konservierung, aber es gibt im Supermarkt auch kein gutes Soda Zitronen. Es sind nur so irgendwie, das schmeckt dann auch nicht gut einfach.
Ich habe immer gesagt, es schmeckt, wenn Raumparfum riecht.
Ja, genau. Ja. Oder diese Tücher, die man im Lokal kriegt, um sich die Hände zu.
Ja, ganz böse Zungen behaupten, die werden aufgelöst im Soda-Wasser. Aber wir wollen jetzt hier nicht ins Detail gehen. Stichwort Wien, weil wir jetzt gerade Gastronomen angesprochen haben. Wien ist bei dir ja oft nicht nur eine Kulisse, sondern irgendwie wirkt es so, als ob es wie eine Figur, ein Freund ist oder vielleicht manchmal auch der nervige Onkel oder der nervige Nachbar. Was aber liebst du an dieser Stadt? Und die nächste Frage, was würdest du aber abschaffen sofort?
Also ich liebe die Stadt, weil es meine Heimat ist und dass das irgendwie eine Großstadt ist, aber wie ein Dorf auf mich wirkt und dann schon ziemlicher Rückzugsort auch. Also ich fühle mich sehr daheim hier und kann auch gut irgendwie runterkommen. Und was ich aber nicht, also so, es macht's auch aus irgendwie, dieses Grandscherbentum so hier. Aber ich habe jetzt zum Beispiel für das Album einige Videoanfragen gehabt für diverse Lokalitäten. Ja. Unter anderem, ich wollte am Flughafen drehen oder im Hotel Imperial oder so. Und dann geht's mir halt auf die Nerven, dass ich habe schon so viele Songs gemacht über diese Stadt und es ist echt schon. Und alles wird verboten, so man kann nicht drehen, alle schieben irgendeinen Film, so dann fährt man irgendwie nach Berlin oder Paris, dort fragst du, können wir da drehen? Ja, safe. Die sind einfach viel offener, also dieser Kunstbranche gegenüber. Und die so, nein. Warum nicht? So halt.
Zuerst einmal nein.
Nein, nein, verpiss dich, nein, schleich dich. Das ist so, ich weiß nicht, so, das nervt mich ein bisschen, aber. Ja, es ist immer ein Nein. Immer ein Nein, auf jeden Fall.
Ich bin ja Mitte der 90er für ein paar Jahre aus Wien weggegangen und habe dadurch Wien erst angefangen wieder zu schätzen. Glaubst du, dass man manchmal aus Wien weggehen muss, um wirklich zu verstehen, was diese Stadt vielleicht auch mit einem macht?
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich habe es leider noch nicht geschafft, irgendwie länger weg zu sein, weil ich mich jetzt verpflichtet habe, deutsche Musik zu machen. Aber ich habe sehr Lust. Ich habe sehr, sehr. Ich war einmal 8, 9 Wochen in Kolumbien und Südamerika. Und da war ich schon, aber ich glaube, das ist auch generell die Festung Europa so. So ein festes Haus hat schon was an sich. So. Aber ja, ich habe sehr Lust auch mal irgendwo jetzt länger einen Zeitraum. Ich mache jetzt da mein Album und dann geht es noch ein bisschen weiter, aber ich habe sehr, sehr Lust, mal woanders zu wohnen. Auch, ja.
Man kann durchaus sagen, dass du nicht nur in Österreich, ich sag immer Dach, sehr erfolgreich bist. Dein Name ist wirklich mittlerweile auch immer ein Headline-Name. Ist dieser Erfolg oder ist Erfolg eher Motivation oder eher auch ein Druck, der einem ständig zuflüstert, mach das noch einmal? Vor allem, wenn man dann irgendwann mal auch einen Song hat, der so richtig, gerade in Österreich oder gerade in Wien haben wir eine Geschichte mit Künstlern, die dann einfach auch so ein bisschen sich ständig hinterfragt haben.
Ja, komplett. Ja, ich finde Motivation ist eher so das Underdog-Tum. So. So diese Motivation, dass einen niemand kennt und man in Line-Up ganz unten steht und dann Bock hat, das allen zu zeigen, ist eigentlich, wenn ich mich zurückerinnere, noch die ärgere Energie und Motivation. Es ist natürlich Motivation, Bestätigung ist immer geil so, aber Bestätigung stoppt auch die Weiterentwicklung zu einem gewissen Teil. Und Erfolg ist aber auch vor allem Druck, also Erfolgsdruck im Sinne von, man hat Angst, das dann wieder zu verlieren.
Ja.
Also mir ging es auch nach meinen größten Shows, muss ich sagen, immer natürlich, ich habe mich sehr gefreut und war sehr stolz, aber so, es war auch schon immer die Tage danach dann, oh fuck, geiler wird es jetzt nicht mehr. Also man hat immer so nach so großen Erfolgserlebnissen, finde ich schon, ein kleines Loch und ein Down auch, ja. Also so voll, ja.
Aber trotzdem, wenn man jetzt die, wenn man jetzt Bibica sieht, wenn man dich auf der Bühne sieht in Interviews, ja. Es kommt so ein bisschen, ich sag ganz gern so ein bisschen deine rotzige Leichtigkeit.
Ja, die schlummert in mir.
Aber du, man muss auch sagen, du gehörst zu einer Generation, die irgendwie zwischen Dauerkrise, Social Media, Selbstoptimierung aufgewachsen ist.
Ja.
Woher kommt dann da diese Leichtigkeit? Zwingst du dich auch manchmal?
Na, da zwinge ich mich tatsächlich nicht. Das ist auch so mein Bühnen, meine Bühne-Performance ist, ich finde das einfach, ja, das, so bin einfach ich. Mhm. Also so, ich finde, ich bin ein sehr ernsthafter Mensch, so generell, aber so, ich glaube, diese Ernsthaftigkeit ist so sicher verankert, dass mir dann leicht fällt, einfach da dann wieder locker zu lassen und irgendwie eine lockere, frechere Leichtigkeit auszustrahlen und das macht mir einfach, ja, so bin ich.
Da, ja. Ja.
So bin ich aufgewachsen und ja, keine Ahnung, so bin ich heute. Ne?
Ja, so bist du auch richtig. Ne? Das neue Album heißt Rock'n'Roll Star mit einem sehr schönen Stern anstelle des A's. Was bedeutet überhaupt Rock'n'Roll für dich? Ist es noch immer Rebellion? Ist es ein bisschen Pose? Ist es Freiheit? Oder ist es bloß ein nostalgischer Begriff?
Ja, alles von dem, was du gerade gesagt hast. Und was da auch wichtig ist, ja, es ist vor allem auch einfach Attitüde. Also so Rock'n'Roll ist für mich eine Lebenseinstellung, einfach so reinzugehen, Spaß zu haben und all die bekannten Attribute, die damit mit einhergehen. Aber vorher, ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, so nennt man das jetzt Rock'n'Roll, aber es ist kein Rock'n'Roll-Album per se, aber für mich, meine Attitüde und wie wir Musik machen, ich finde, man kann auch Hip-Hop-Musik machen oder Jazz-Musik und das Rock'n'Roll nennen, so, weil das einfach für mich wie, ja, das ist einfach die Herangehensweise ans Musikmachen, irgendwo ein Haus zu mieten und mit 10 Burschen rein und Vollgas reinschredden und dann, egal was kommt, einfach Vollgas. Und das ist schon so unser Habitus irgendwie in unserer Gruppe und einfach living life to the fullest.
Was du ja eingangs auch schon angesprochen hast, die früheren Platten, da war noch sehr viel mehr Wien, auch ein bisschen mehr Schmäh, wenn ich richtig, und auch viel Nachtleben. Was erzählt jetzt Rock'n'Roll Star über dich, dass die anderen Alben noch nicht erzählt haben? Du zitierst ja mit diesem Album bewusst auch hinter große Rock'n'Roll-Bilder.
Ja, genau. Ja, ich wollte ein bisschen, ich habe jetzt die zwei Alben gemacht mit Wien und das war immer sehr, sehr verrucht und Nachtleben. Und auch Rot-Schwarz und so, und das war super, alles so wie es ist. Aber ich wollte ein bisschen weg von dem versoffenen, versoffenen Mozartkugel-Monarchie-Gesang, so irgendwie. Ich wollte ein bisschen weg von diesem nur Wien-Ding hin zu bisschen internationalerem, ist auch alles weiß jetzt und so more glamorous ein bisschen, weniger Tour, wobei man es dringt schon durch, aber ein bisschen more glamorous. Und jetzt haben wir eben so Sterne und Cover Manager und Frank, das ist ja alles so, yeah. So, das ist so die Attitüde und die ist mir irgendwie vor einem halben Jahr, fand ich es halt einfach, so Weiterentwicklung ist für mich auch wichtig, fand ich einfach lustig, so da mich neu auszutoben, genauso wie jetzt irgendwie mehr Anglizismen drin waren, das hat mir auch einfach Spaß gemacht beim Schreiben, weil man hat sich, ich habe jetzt schon viele Songs geschrieben und sich dauernd zu wiederholen, macht auch keinen Spaß, da muss irgendwas, genau, und ja.
Du hast die Single Frank angesprochen, die ist mit 1 Minute 50, denkbar kurz, aber sie ist lang genug, um mitzureißen. Manche sagen, Songs brauchen einfach Länge, aber ich erinnere, um da jetzt auch beim Rock oder Indie zu Song bleiben, two. An ikonische Songs wie Song 2 von Blur oder noch viel kürzer Come On von The Hives mit 1:10. Das heißt, hast du tatsächlich bei der Länge irgendwie so einen Song 2 im Kopf gehabt oder hast du gesagt,
länger braucht es nicht? Nein, wir haben danach den Song 2 im Kopf. Ja, der Song braucht, ich schaue noch nicht auf die Länge. Also wir schauen oft drauf, ob der gut ist. Wie lang der dann ist, ist komplett wurscht. Ja. Also wenn es passt, wenn sie stimmig ist, dann ist doch die Länge wurscht. Ja. Und ich finde, das ist jetzt auch zu simpel. Das wäre dann wieder ein ganz oder gar nichts. Wenn man da jetzt probiert, diesen Song, der hat 10 Spuren vielleicht, da jetzt dann noch eine Bridge und so, das wird dann irgendwie so die Frechheit vom Song wieder nehmen. Und ich fand es geil, dass das einfach so hingerotzt ist. Ja.
Also Arrangements können manchmal auch kaputt machen.
Ja, ja.
Wir kommen schon zum Schluss und auch zur letzten Frage, die ist auch ein bisschen persönlicher. Wir setzen uns jetzt in einen DeLorean, ich weiß nicht, ob du Zurück in die Zukunft kennst.
Ja, ja.
Wer kennt
DeLorean.
Und reisen zurück. Du siehst den 14-jährigen Franz, der da im Keller Beats bastelt und so ein bisschen ausprobiert. Würdest du versuchen, ihm etwas zu sagen, Tipps zu geben, oder würdest du diesen Franz beobachten, um noch mehr über dich herauszufinden? Also ihn gar nicht stören. Obwohl du weißt, hey, vielleicht hätte ich was anders gemacht.
Ich würde ihn, glaube ich, so zu 80% gar nicht stören, aber ich würde ihm so zu 20% sagen, dass er den Weg ein bisschen mehr genießen soll und nicht ganz so zwanghaft immer, ja, ein bisschen mehr. Das, ich würde ihm sagen, dass alles eh kommt, wie es kommt, wenn man einfach so weitermacht und ihn ein bisschen beruhigen. Das würde ich machen, ja. Und ein bisschen beruhigen würde ich ihn, weil ich war schon immer sehr, ja, und jetzt will ich das und das, also so immer sehr, sehr viel Energie. Und ich bin jetzt beim bisschen älter werden schon drauf gekommen, dass dieses Entspannen und wenn man eh die Arbeit gut macht und einfach die Musik sieht, dann kommen die Dinge eh von selbst. Und man muss nicht so verbissen nachdrücken. Ja? Also das hätte ich ihm gesagt. Ich hätte ja immer gern noch einen Mentor. Ich komme ja gar nicht aus einer musikalischen Familie. Ich hätte immer gern irgendwie so einen coolen Onkel gehabt, der mir gesagt hätte, so, ja, schon das ist jetzt nicht so cool oder das. Aber es ist auch super, wie es jetzt ist, weil ich bin wirklich jede Sackgasse und jeden Irrweg, jeden uncoolen Weg auch selber gegangen. Und
du warst dein eigener Mentor.
Komplett, ja. Und das hat mir auch voll, also so, ich bin in einem breiten Spektrum, sei es jetzt so Videos oder produzieren oder live oder wie steckt man Kabel an und so. Da habe ich schon sehr viel Zeit gehabt und bin sehr, sehr dankbar auch dafür, dass das bei mir so konstant nach oben gegangen ist, langsam, als so mit 18, wumm, so erfolgreich, weil dann, wie gesagt, Erfolg killt irgendwie Entwicklung und ich hatte lange Entwicklungszeit in der Schube. Und das ist sehr geil.
Ja, wir wünschen dir nur das Beste und vielleicht noch einen Aufruf, verändere dich nicht.
Ja, danke.
Es kommt eh alles, wie es kommt. Es
genau.
Fast ein bisschen ein Walter-Tool.
Ja, also, ja, ja.
Von
alles kommt so, wie es kommt.
Klammer, Pizza. Nächste Marketing-Gag.
Ja, ja.
Vielen Dank für dieses schöne Interview.
Ja, vielen Dank, Radio Superfly.
Im Gespräch. Als Podcast zum Nachhören auf superfly.fm und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.